Guten Abend, liebe Interessierte. Sie hören Lora München auf 92,4 MHz mit der Sendung Trotz alledem. Heute wollen wir im Rahmen unserer Sendereihe Christentum und christliche Kirchen heute über die Frauen in der katholischen und evangelischen Kirche auf ihrem Weg zur Gleichberechtigung sprechen. Wir haben folgende Expertinnen für eine Diskussion gewinnen können, worüber wir sehr froh sind. Zunächst darf ich begrüßen Frau Inge Gehlert, Vorsitzende des Deutschen Evangelischen Frauenbunds Bayerns und Mitglied im Bayerischen Landesfrauenrat. Sie ist extra aus Aschaffenburg hierher angereist. Herzlich willkommen. Als nächstes Frau Susanne Schönwälder, Geschäftsführerin des KAB Diözesanverbands München und Freising. Als drittes im Bunde Frau Christine Nussart, Geschäftsführerin der Frau und Beruf GmbH und langjährige Referentin in der katholischen Frauenbildungsarbeit. Und telefonisch, die vierte in der Runde, ist uns Katharina Dötsch, die Gleichstellungsbeauftragte des Erzbistums München-Freising, zugeschaltet. Martina Helbing und Gisela Breil führen durch die Sendung. Karl Horlebein betreut heute wieder die Sendetechnik. Die Musik in dieser Sendung stammt von Marla Glenn, The Best Of.
Viel zu oft geht es in der öffentlichen Debatte darum, was der Papst oder ein Bischof bzw. eine Bischöfin gesagt oder getan haben, wie er sie es gemeint hat und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Kirche ist aber mehr als ihre Autoritäten. Viel zu wenig im Fokus der Medien stehen die verschiedensten Facetten des Engagements der christlichen Kirchen. Dieses reicht vom sozialkarikativen Einsatz über die Friedensarbeit bis hin zur Entwicklungshilfe oder der Frauenarbeit. Der Schwerpunkt in unserer heutigen Sendung ist die Rolle der Frauen in den Kirchen und deren Einfluss, um die Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft zu erreichen. Wir starten mit dem Blick nach innen. Wie sieht es mit der Gleichberechtigung in den Kirchen aus? Und ich hoffe, wir haben jetzt am Telefon Katharina Dötsch.
Ja.
Ach, wunderbar, hat geklappt.
Hat geklappt, grüß Sie.
Klasse. Frau Katharina Dötsch ist Religionspädagogin und sie hat eine halbe Stelle als Gleichstellungsbeauftragte. Und zwar im Erzbistum München-Freising. Und jetzt ist sie glücklicherweise zugeschaltet. Sie ist zuständig in dem Bereich für ca. 1000 Menschen in der Verwaltung und ca. 1000 nochmal im pastoralen Dienst. Frau Dötsch, seit wann gibt es eigentlich Gleichstellungsbeauftragte in der katholischen Kirche?
Also in der katholischen Kirche grundsätzlich gibt es gleich, die Stuttgarter waren, glaube ich, die ersten, die eine Gleichstellungsbeauftragte in Deutschland hatten. Bei uns in München haben wir seit 2002 eine eigene Gleichstellungsordnung und seit 2003 auch eine Gleichstellungsstelle.
Okay, und seit wann machen Sie das?
Und ich mache das seit 2008, bin ich als Gleichstellungsbeauftragte im Erzbistum tätig.
Okay, und was hat sich denn seitdem getan? Warum gab es überhaupt den Beschluss, dass man eine Gleichstellungsbeauftragte braucht?
Also ich denke, die Zeichen der Zeit damals sind vom damaligen Kardinal erkannt worden. Und das war der Kardinal Wetter und es war ihm wichtig, dass nicht nur Gleichstellung in der Politik, dass es nicht nur Landesgleichstellung gibt oder auch Bundesgleichstellung, sondern dass auch innerhalb der Kirche es dann Gleichstellung gibt. Und somit haben sie sich eingesetzt, dass eine eigene Ordnung geschrieben wurde. Und seitdem ich Gleichstellungsbeauftragte bin, habe ich damals angefangen, ein Thema in der Gleichstellung ist das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Und ich habe dann damals angefangen, dass wir mal geschaut haben, was haben wir eigentlich alles zum Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie? Was könnten wir als Arbeitgeber auch noch dazu tun? Was können wir eigentlich alles so machen? Daraus ist entstanden, dass wir zum Beispiel ein Ferienprogramm für Schulkinder in den Sommerferien selber anbieten. Das ist so eins, was wir noch zusätzlich haben. Und wir haben dann auch eine Vereinbarung getroffen, dass Mitarbeiterkinder in Kindergärten auch mit hineinkommen und dass sie da gute Möglichkeiten haben. So Dinge sind wir damals angegangen.
Gibt es auch flexible Arbeitszeitmodelle?
Das haben wir auch. Also bei uns gibt es flexible Arbeitszeitmodelle von allen, in allen Varianten. Also von ganz wenigen Stunden bis zur oberhälftigen Teilzeit. Aber da ist das Thema, und ich denke, das ist ganz schwierig, dass es hauptsächlich Frauen sind und Frauen in den niedrigeren Lohngruppen. Und das sind ja diejenigen, die dann eigentlich auch von der Altersarmut betroffen sind.
Ja, darf ich?
Und das ist uns jetzt letztens auch aufgefallen, dass gerade Teilzeit in Führungspositionen noch sehr wenig ist, eigentlich gar nicht.
Vielleicht können wir uns als Hörer und Hörerin und ich mir auch nicht so richtig vorstellen, um wie viele Frauen geht es eigentlich? Wie viel Prozent sind Frauen in Ihrem Bereich, den Sie da betreuen?
Also wir haben eine Gleichstellungsanalyse geschrieben. Nachdem das Ordinariat umstrukturiert wurde, die Zahlen, die ich im Moment habe, das betrifft die Verwaltungszahlen, die Menschen, die in der Verwaltung leben. Aber ich denke, das ist auch so ein Spiegel von allen anderen. Da zeigt es sich also in absoluten Zahlen, dass 67% Frauen bei uns arbeiten und 33% Männer. Ich habe damals die Teilzeit in Vollzeit umrechnen lassen und dann waren immer noch 55% der Arbeitszeit Frauen und 45 Männer. Also es ist ein großer Frauenanteil bei uns in der Kirche beschäftigt.
Und in den Führungsebenen?
In den Führungsebenen, das ist mittlerweile in der allerobersten Ebene, im Ordinariatsrat, da gibt es mittlerweile 4 Frauen, die da arbeiten. Da ist das Verhältnis sehr, sehr ausgewogen. Wo es dann nachher weniger wird, ist das in der zweiten Ebene, da sinkt der Frauenanteil auch. Aber da sind wir momentan dabei, einfach über das Mentoringprogramm vom Hildegardesverein und sind wir dabei zu schauen, wie können wir da auch den Frauenanteil erhöhen und stärken.
Wie funktioniert vielleicht kurz noch dieses Mentoring-Programm?
Also das Mentoring-Programm, die ersten beiden Durchgänge waren jeweils mit 3, also so mit insgesamt 6 Mentees, die ein Jahr lang mit Mentoren und Mentorinnen aus der Führungsabteilung unterwegs waren und sich mit dem Thema Frauen und Führung in der Kirche auseinandergesetzt haben, mit denen gemeinsam zum Abschluss noch ein gemeinsames Thema behandelt haben und das Projekt nachher vorgestellt haben. Genau, und das ist so einfach, um Frauen auch zu ermutigen, Führung wahrzunehmen und sich auf Führungsstellen auch zu bewerben.
Frau Dötsch, jetzt vielleicht zum Abschluss, was für Ziele haben Sie sich gesetzt für die nächsten Jahre?
Also den Frauenanteil zu erhöhen und Frauen in Führungspositionen zu bekommen, ist so ein Thema, an dem wir sehr stark dran sind. Was ein ganz kleiner Baustein ist bei uns auch so das Thema geschlechtergerechte Sprache oder auch geschlechtersensible Sprache. Was mir wichtig ist, einfach so bei den Menschen in den Köpfen die Stereotype zu verändern und dass wir wirklich dahin kommen, dass wir, so wie es heißt, dass wir gleichwertig sind, dass wir Ebenbild Gottes als Mann und Frau sind und so auch gemeinsam arbeiten.
Jetzt gibt es ja seit 15 Jahren diese Gleichstellungsbeauftragtenstelle. Haben Sie das Gefühl, das kommt langsam an und ist nicht so ein exotischer Job, den Sie da machen, auch bei den Männern?
Also ich habe das Gefühl, dauert lange und ist ein langer Prozess, aber ich denke, also das ist so mein Erleben, das ist überall so, aber ich habe auch das Gefühl, es kommt an.
Okay, dann wünsche ich weiter.
In kleinen Schritten zwar, aber es kommt an. Also das Thema wird aber auch sehr stark vom Generalvikar, also von der obersten Leitung her, mit gefördert. Also das ist ein sehr starker Unterstützer in dem Thema, der auch einmal ganz klar gesagt hat, der sich damals ganz stark dazu positioniert hat, dass das Gleichstellung eigentlich zu guter Arbeit dazugehört.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann erstmal ganz herzlichen Dank, Frau Dötsch, dass Sie sich so kurzfristig vor Weihnachten noch bereit erklärt haben, sich in unsere Sendung einschalten zu lassen. Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg auf dem Weg der Gleichstellung in der katholischen Kirche und Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
Gleichfalls, danke.
Wiederhören.
Wiederhören.
Okay, von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Frau Dötsch. Und ich wende mich jetzt den evangelischen Frauen zu, und zwar der Frau Gehlert. Ich wiederhole es nochmal, weil man sich das so schnell ja nicht merken kann. Frau Gehlert ist Vorsitzende des Deutschen Evangelischen Frauenbunds Bayerns und Mitglied im Bayerischen Landesfrauenrat. Ihre katholische Kollegin oder wie immer man das bezeichnen will, hat gesagt, es ist ein langer Prozess, da haben Sie sicherlich auch einiges dazu zu sagen. Uns würde interessieren und auch die Hörer und Hörerinnen, wie ist denn der aktuelle Stand der Gleichstellung in der evangelischen Kirche und wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Ja, gesetzlich muss ich sagen, ist eigentlich alles geregelt. Die Gleichstellung ist per Gesetz in der evangelischen Landeskirche in Bayern, aber auch auf Bundesebene, also EKD-weit, durchgeführt, gesetzlich geregelt. Aber eben die Realität hinkt natürlich der Gesetzgebung noch stark hinterher. Wenn wir bedenken, dass 1903 das erste Mal in Bayern eine Frau zum Theologiestudium zugelassen wurde, aber erst 1975 in Bayern die erste Frau auch in das Pfarramt ordiniert wurde, und zwar Marianne Pflüger, die dann ein Gemeindepfarramt übertragen bekam. Das war also ganz was Besonderes. Vorher waren die Frauen immer nur im Schuldienst, Mädchenarbeit, Krankenhaus, aber nicht in der Gemeinde als selbstständige Pfarrerin tätig, sondern sie hießen ja auch Vikarinnen. Und damit ging natürlich auch eine schlechtere Bezahlung einher. Und das andere war, es war auch zölibatär von den Vikarinnen zu leben.
Ah, okay, auch bei den Evangelien sogar. Das ist ja erstaunlich. Und wie sieht es heute aus, ja? Also im Vergleich zu 1975? Und wie ist der aktuelle Stand? Können Sie vielleicht auch ein paar Zahlen sagen?
Also EKD-weit gibt es heute 5.970 Pfarrerinnen. Das sind 32% der Pfarrerinnen. Aber davon arbeiten 3.406 in Vollzeit, 23%, und 2.564 in Teilzeit. Also ein ganz erheblicher Teil, der in Teilzeit arbeitet.
Gibt es auch Männer, die in Teilzeit arbeiten?
Ja, das resultiert daraus, dass in Bayern jahrelang sich Pfarrers-Ehepaare eine Stelle teilen mussten, aus Angst vor zu vielen Pfarrern und dass man die nicht alle beschäftigen könnte, war es Pflicht für Pfarrers-Ehepaare, eine Stelle zu teilen. Und da haben wir jetzt immer noch 48% der Theologinnen, die in Teilzeit arbeiten, aber auch noch 12% Männer, die in Teilzeit arbeiten.
Okay, immerhin, ja, würde ich mal sagen. Und was würden Sie sagen, was sind denn Ihre Perspektiven, Ihre Ziele für die nächsten Jahre, was die interne Gleichstellung angeht?
Es ist so, dass Pfarrerinnen auch eine gewisse Laufbahn oder überhaupt Theologen eine gewisse Laufbahn haben können, Dekan, Dekanin und dann Regionalbischöfin bis hoch zum Bischofsamt. Und auf dieser mittleren Ebene der Dekaninnen, da ist eine starke Unterrepräsentanz von Frauen bisher noch gegeben. Und das sind die Aufgaben und auch das Vorhaben der neuen Referentin für Chancengerechtigkeit in der Bayerischen Landeskirche, die also hier diese mittlere Ebene verstärkt aufbauen will und Frauen Mut machen will, diese Dekansposten zu übernehmen.
Könnten Sie was dazu sagen noch vielleicht, was die größten Schwierigkeiten sind oder womit Sie da zu kämpfen haben?
Einerseits ist es ja auch so, dass Familie und Beruf auch im Pfarramt nicht immer leicht zu vereinbaren ist. Selbst wenn man also einen Mann als Pfarrer als zweiten auf der Stelle hat, aber als Dekan, Dekanin ist es schon schwieriger, sich eine Stelle zu teilen. Aber wir haben in Nürnberg ein Ehepaar, das sich sogar die Stelle des Regionalbischofs teilt.
Okay.
Also Leitungsaufgaben in Teilzeit sind möglich, aber bis das wirklich in den Köpfen auch so umgesetzt wird und auch die zuständigen Gremien dann solche Wahlämter in Teilzeit vergeben, ist auch immer noch ein gewisses Hindernis.
Ja, und man muss wahrscheinlich auch gute Beispiele vorzeigen, um einen Weg, um einen Weg zu weisen. Okay, dann bedanke ich mich für diese Runde und wir sprechen nachher weiter.
Guten Abend, Sie hören Radio Lora auf der 92,4 Megahertz mit der Sendung Trotz alledem. Heute wollen wir im Rahmen unserer Sendereihe Christentum und christliche Kirchen heute über die Frauen in der katholischen und evangelischen Kirche auf ihrem Weg zur Gleichberechtigung sprechen. Und gerade hatten wir schon Katharina Dötsch und die Frau Inge Gehlert zum Thema interne Gleichstellungspolitik in den beiden Kirchen. Und jetzt habe ich hier im Studio, Inge Gehlert ist immer noch da, Frau Dötsch haben wir vom Telefon verabschiedet, aber zwei andere Frauen sind noch da, und zwar Susanne Schönwälder, die ist Geschäftsführerin in der KAB, das ist die katholische Arbeiterbewegung, im Diözesanverband München und Freising. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke.
Und dann haben wir noch die Christine Nussert, Geschäftsführerin der Frau und Beruf GmbH. Sagt schon Frau und Beruf, ist Name des Programms. Aber sie ist auch seit vielen, vielen Jahren Referentin in der katholischen Frauenbildungsarbeit. Und freue mich, dass du da bist.
Gerne.
So, und in diesem Part soll es jetzt ein bisschen darüber gehen, um die Veränderungen auch. Ja? Ich habe in der Vorbereitung der Sendung so ein bisschen gedacht, wie sah eigentlich das Frauenbild in der Kirche vor 30 Jahren aus? Und habe so ein bisschen für mich gedacht, naja, damals war so richtig vermutlich noch der Punkt, die Frau ist der Mittelpunkt der Familie und genau da gehört sie auch hin und nicht woanders. Und da hat sich doch einiges geändert, glaube ich, oder? Christine Nussert.
Mit Sicherheit hat sich einiges verändert, weil Kirche natürlich nicht ein Closed Job ist, eine Insel in der Gesellschaft. Und mit den ganzen gesellschaftlichen Veränderungen hat sich natürlich auch das Frauenbild in der Kirche verändert. Und vor 30, 40 Jahren hatten wir natürlich in der Kirche sehr stark dieses Bild von der Frau, die im Mittelpunkt der Familie steht, die für die Familie da ist und alles, was rund um die Familie ist. Und es war damals etwas schwieriger für Frauen, aus der Familie rauszugehen und sich beruflich eigenständig weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, das ist sehr stark verbunden mit dem gesellschaftlichen Bild der Familie. Und die Veränderungen, die wir jetzt feststellen können, sind eben auch für mich sehr ähnlich den Veränderungen, die es in der Gesellschaft insgesamt gibt.
Frau Gehlert von der vom Evangelischen Frauenbund, können Sie das bestätigen?
Ja, da ich in meinem Nebenberuf sozusagen auch Pfarrfrau bin, habe ich dieses Bild der Frau in der evangelischen Kirche hautnah miterlebt. Bis 1969 war es in Bayern eigentlich verpflichtend für die Frauen von Pfarrern, dass sie unterschrieben, dass sie nicht berufstätig sein würden. Also man erwartete von einer Pfarrfrau, dass sie sich vollständig um die Gemeinde mitkümmert, natürlich für Gottes Lohn. Das hat sich in der Zwischenzeit doch sehr geändert, auch dadurch, dass ja die Kirche dann eben Frauen ordiniert hat, sie auf die Stellenteilung gesetzt hat und damit eben auch die Berufstätigkeit der Frau gefördert hat. Und heutzutage finden Sie kaum noch eine Pfarrfrau im alten Sinne, die wirklich nur für die Gemeinde da ist. 90% der Pfarrfrauen heute haben selber einen Beruf. Meistens zwar in Teilzeit, aber sie sind berufstätig.
Ist es heute immer noch so, dass die Frauen nur Teilzeit arbeiten dürfen, auch wenn sie einen ganz anderen Beruf haben, zum Beispiel wie Sie als Juristin?
Nein, das ist heute nicht mehr so. Auch weil auch die Pfarrerinnen, auch dieses Stellenteilungsgesetz ist inzwischen aufgehoben und Pfarrer-Ehepaare haben heute 150 oder sogar 200% Stellen.
Susanne Schönwälder ist jetzt ein bisschen jünger. Vor 30 Jahren noch keine Frauenarbeit in der Kirche gemacht, vermutlich.
Nein, noch nicht ganz. Ich war nur schon in Vorbereitung natürlich.
Und was hat sich verändert?
Also ich würde auch die Unterscheidung gar nicht so sehr groß setzen zwischen der gesellschaftlichen Veränderung und der Kirche. Außer, dass es halt in der Kirche selber alles etwas langsamer vonstatten geht. Das ist auf jeden Fall so. Wir haben ja auch bei Frau Dodge schon gehört, dass das Thema auf jeden Fall in der Theorie angekommen ist, in der Praxis in ersten Schritten, aber halt auch erst in ersten Schritten. Also zum Beispiel dieses Mentoring-Programm, was Frauen mehr auch in Führungspositionen bringen soll in der Kirche, wo Kardinal Marx ganz klar gesagt hat, Frauen müssten zu allen Aufgaben gleichberechtigten Zugang haben und auch gefördert werden. Allerdings, und das ist eben die Krux bei der Sache, ist das vom Weiheamt getrennt. Das heißt nämlich dann in der Praxis, dass möglicherweise im Ordinariat schon Frauen in Führungspositionen sind, aber in der ganz normalen Glaubens- und Alltagsrealität, in den Pfarreien und in den Seelsorgeberufen, in den Kindergärten, in diesen Ämtern, ist es nach wie vor so, dass Frauen die normalen Frauen-Klischee-Berufe als Pfarrsekretärinnen, Religionslehrerinnen und Gemeindereferentin ausüben. Und das macht natürlich einen sehr großen Teil aus und da ist ihnen nach wie vor der Zugang verwehrt. Das Gleiche ist ja dann eben auch gebunden an das
Aber
Diakonat.
Aber das ist ein Riesenfass, was aufgemacht wird
ja,
dann, oder?
Das ist ein Riesenfass und das ist ja auch tatsächlich im Gespräch. Die Kommission zum Frauendiakonat, die der Papst 2016 einberufen hat. Aber da ist auch eben eine ganz große Ambivalenz drin, weil im Grunde genommen ist das Diakonat, wenn die Frau zugelassen werden würde, dann würde das eigentlich heißen, dass eben das eine Amt, also das ist ja eigentlich ein Amt, was durch drei geteilt ist, der Priester, der Bischof und der Diakon. Und das ist eben den Männern zugelassen. Wenn die Frau zugelassen würde, dann müsste sie eigentlich auch zum Priesteramt und zum Bischofsamt zugelassen werden. Oder man koppelt das Diakonat ab vom Priestertum und vom Bischofstum. Was sagen dann die männlichen Diakone? Also das ist nämlich gar nicht so einfach. Und deswegen ist es meines Erachtens schon oft so, dass hier viele Pläne sind, die aber in der Umsetzung eigentlich von vornherein schon, ja, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, zum Scheitern verurteilt sind, aber die Kirche ist natürlich schon in ihrer Vielfältigkeit, in ihren sehr konservativen Strömungen, in den sehr lockeren Strömungen sehr ambivalent verteilt. Und was dann passiert, wie es passiert, wird schon noch einige Jahre dauern, denke ich.
Und wie wird es mit dem Zölibat diskutiert?
Also mein Eindruck ist, dass bei den Frauen die Lust zur Diskussion über den Zölibat mittlerweile sehr gering ist, weil alle diese Diskussionen eigentlich bisher nichts gebracht haben und weil auch der Eindruck da ist, also so, was soll eigentlich das Zölibat, wenn die Frauen damit im Grunde genommen immer noch eine nachrangige Stellung begleiten? Und so wie die Susanne das jetzt gesagt hat, wird es ja auch deutlich, damit Frauen hier eine Position innerhalb des Kirchenamtes bekommen, müsste es eine grundlegende Veränderung geben. Und ich glaube, die wird uns in den nächsten Jahren noch nicht erreichen, diese Veränderung. Und von daher ist es für mich auch irgendwo müßig, immer wieder dieses Thema aufzugreifen, sondern mir ist es eigentlich wichtiger, darüber zu reden, was Kirche in der Gesellschaft leisten sollte. Das scheint mir der wichtigere Punkt zu sein.
Genau, und da hat sich doch sicherlich eine ganze Masse verändert. Also ich meine, jetzt bin ich bei meinen vor 30 Jahren, aber inzwischen sind die Frauen in der Gesellschaft selbstbewusster geworden, sagen, okay, wir wollen das ganze Leben, ja, den ganzen Himmel war vor 40 Jahren oder so ähnlich und katholischen Frauen vielleicht ein bisschen später nachgekommen und die evangelischen Frauen. Aber es hat sich doch eine Masse getan. Wie unterstützt ihr die Frauen in der Gesellschaft durch bestimmte Forderungen zum Beispiel?
Also ich denke, das sind ganz viele Themen, die auch gesellschaftspolitisch einfach wirklich relevant sind. Und da sind dann eben katholische Verbände, wie beispielsweise wir, natürlich wirklich sehr massiv dran. Also ein Punkt ist natürlich, der speziell die Frauen anspricht, die Parität in den Spitzenpositionen, die wir im Süddeutschen Verband schon 1959, also weit vor meiner Geburt, schon ins Leben gerufen haben und auch weiterhin, zwar teilweise mit Kämpfen, aufrechterhalten.
Seid ihr in diesem Bündnis dabei?
Ja, und das sowieso auch, das ist, betrifft dann die Landesparlamente, aber das ist eben auch, das ist nochmal ein gesonderter Punkt. Was wir geleistet haben, worauf wir stolz sind und was auch wirklich wichtig ist, ist die Anerkennung von Erziehungszeiten, dass Frauen jetzt Erziehungszeiten anerkannt bekommen für ihre Kinder, die nach 1992 geboren sind. Das bedeutet für eine Familie mit 3 Kindern, dass diese Familie oder dieses Rentner-Ehepaar dann tatsächlich 270 Euro mehr im Monat, im Jahr zur Verfügung hat, durch diese Anerkennung der Pflegezeiten. Das ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt.
Ja. Die evangelische Kirche, Frau Gehlert, Sie sind ja im Bayerischen Landesfrauenrat, wenn ich es richtig, ausgesprochen habe. Sie bringen sich da ja auch mit ähnlichen Forderungen ein.
Das ist richtig. Ich bin also Vorsitzende des Fachausschusses Familienrecht, Familienpolitik. Und da haben wir natürlich eben auch diese Forderung Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Sache mit der Altersarmut, Frauen in Altersarmut, jetzt Digitalisierung, was bringt das eben mit den Frauenberufen, wie verändert das auch Familie, das Familienbild vielleicht. Also solche Sachen sind eben dann auf Verbandsebene und da arbeiten wir auch ökumenisch, denn in diesen Fachausschüssen sitzen ja auch katholische Frauen mit. Wir arbeiten auch sehr stark mit dem katholischen Deutschen Frauenbund zusammen, um eben politische Forderungen eben auch durchzusetzen, wie eben auch die Mütterrente sozusagen, das war schon in früheren Jahren, um die Kinder die vor 92 geboren wurden, dass da eben eine Mütterrente gab. Also in solchen Sachen sind wir also doch auf einer Linie mit unseren katholischen Schwestern.
Christine Nussart, seit ganz vielen Jahren in der Bildungsarbeit der katholischen Frauen. Was hat sich da in den letzten Jahren so an Forderungen weiterentwickelt? Ihr beschäftigt euch ja einmal im Jahr, glaube ich, mit einem Schwerpunktthema, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du da beobachtet hast.
Was ich beobachte, beziehungsweise wenn ich so über diese vielen Jahre hinweg mir das so anschaue, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass die Frauen, die in der Kirche engagiert sind, und das sind zum großen Teil auch Frauen, die in Verbänden, in Organisationen in der Kirche engagiert sind, eigentlich immer schon sehr politisch waren. Und in diesem ganzen gesellschaftlichen Prozess von Beteiligung von Frauen auch sehr mit drin waren. Und wenn ich mir so die Themen anschaue, also so, dann waren das Themen über Sexismus, wie also dann praktisch also die Grenzen nach Osteuropa geöffnet worden sind, gab es sehr schnell eine erste Tagung von Frauen in Cham, die sich damit beschäftigt haben, was das eigentlich bedeutet, wenn rechts und links der Grenze dann diese ganzen Bordelle aufgemacht werden und Frauen dort sind. Und es war für mich immer so ein Zeichen, und das gilt auch heute noch, dass die Frauen in der Kirche, die Christinnen, die sich engagieren, wirklich ganz nah am Leben sind und an den Themen. Also die letzten Jahre ging es zum Beispiel um Digitalisierung oder in diesem Jahr geht es um ein ganz wichtiges Thema, um Gender Budgeting.
Wie, was ist das denn?
Ja, das ist ein Thema, das ich erst erschließen muss, weil das etwas ungewohnt ist. Es geht ganz einfach darum, genauer hinzuschauen, zum Beispiel in politischen Kommunen, aber eben auch in der Kirche, welche Gelder werden für Frauen verwandt und eingesetzt und kommen Frauen hier überhaupt zum Zug? Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und das ist mir eigentlich immer noch so ein bisschen ein Schmerzthema, dass das Thema Wirtschaft, Geld noch etwas zu kurz kommt. Wir hatten vor einigen Jahren eine sehr spannende Tagung zum Thema feministische Wirtschaft. Und das Ergebnis war, dass Frauen einfach hier zu wenig wissen. Und Frauen leider manchmal noch zu sehr sich auf die sozialen Themen beziehen. Und meine Überzeugung ist, wenn es uns nicht gelingt, uns in den wirtschaftlichen Fragen genauso fit zu machen, dann werden wir noch länger mit der Gleichstellung brauchen.
Ähnliche Themen in der evangelischen Kirche?
Ja, bisher ist das Thema Gender Budgeting noch kein Thema in der evangelischen Kirche, aber die Referentin eben für Chancengerechtigkeit will es also auch zu einem ihrer Themen machen, denn es war ja im letzten oder vorletzten Jahr in München ein großer Kongress über Fair Pay, über die kommunale Gender Budgeting und aus diesem Kongress heraus eben solche Sachen auch in die Kirche zu implementieren.
Okay, da war ich auch. Aber jetzt machen wir eine kurze Verschnaufpause, ein bisschen Musik vom Maler Glenn und dann geht's weiter in die Zukunftsplanung.
Hallo zusammen an diesem Abend. Sie hören Lora München auf 92,4 MHz mit der Sendung Trotz alledem. Heute wollen wir und haben wir bereits im Rahmen unserer Sendereihe Christentum und christliche Kirchen heute über Frauen in der katholischen und evangelischen Kirche auf ihrem Weg zur Gleichberechtigung gesprochen. Ich habe noch eine Sache, die die Frau von den Evangelien gerne noch losgeworden wäre. Und zwar möchte sie gerne was sagen zur Zusammenarbeit der Frauen und zwischen den beiden Kirchen. Frau Gehlert.
Ja, wir arbeiten sehr gut mit den katholischen Frauen zusammen. Gerade als Verband Frauen sind unsere Ansprechpartnerinnen vor allem der katholische Deutsche Frauenbund. Und hier haben wir auf Bundesebene einen gemeinsamen Frauenpredigtpreis vor einigen Jahren ins Leben gerufen, den wir in diesem Jahr zum vierten Mal verleihen konnten. Und diesmal an eine katholische Diplom-Sozialpädagogin, das einmal an eine evangelische Theologin, aber auch an eine katholische Theologin. Also es ist wirklich eine ökumenische Sache, die also doch sehr gut ankommt. Und wir bewusst als Predigtpreis diesen Preis ausgelobt haben, zusammen mit den katholischen Frauen, um zu zeigen, dass Frauen in der Kirche auch predigen sollen dürfen.
Wie ist es, gehen die Männer eigentlich mit bei Ihnen, wenn die Frauen Forderungen aufstellen?
Jein. Es ist aber unser Ziel, die Männer da mit ins Boot zu holen. Und es sind durchaus auch viele Männer dabei, die also das auch mit so sehen, dass gerade durch die Frauen als auch im Pfarramt ein ganz neues Bewusstsein auch geweckt wurde und diese Frauen wiederum andere Schichten, andere Gemeindeglieder ansprechen können, was ein Mann vielleicht so nicht geschafft hat. Und diese Vielfalt wird auch von den Männern durchaus positiv gesehen.
Wie ist es in der katholischen Kirche? Ach, die schon wieder, sagen die Männer, oder wie ist es da?
Also es ist wirklich teils, teils. Also ich muss sagen, bei uns ist es im Diözesanverband München-Freising haben wir tatsächlich ein wirklich gutes Miteinander und überhaupt nicht ein Unterscheiden in dem Sinn in Männer und Frauen. Aber es ist in der KB als solches durchaus, kommt es vor, als ein Beispiel, ich komme in einen Raum zur Geschäftsführertagung und dann sitzen da die ersten Männer schon parat und es ist noch ganz viel unaufgeräumter Müll da und dann ist der erste Kommentar von einem der Kollegen, ah, jetzt ist die Frau da, jetzt kann ja aufgeräumt werden. Ist also solche wahr, ne? Klischees, mit denen haben wir nach wie vor zu kämpfen und das ist einfach tatsächlich auch ärgerlich. Aber die Männer mitzunehmen, finde ich eine sehr wichtige Aufgabe, weil viele der Männer sind ja auch in ihrer komplett neuen Rolle und müssen sich zurechtfinden, wollen gerne, also das erlebe ich in meinem Alter tatsächlich, dass viele da immer wieder gar keine Unterschiede machen und auch wollen, dass sich was tut. Aber trotzdem muss man sie mitnehmen und ihnen nicht einfach sagen, du hast jetzt eine neue Rolle, schau, wie du damit klarkommst, weil dadurch schüren wir einfach immer weiter dieses Gegeneinander.
Und was sind jetzt unsere wichtigen Themen für die nächste Zeit, wo wir auch die Männer mitnehmen wollen? Arbeitszeit zum Beispiel ist doch ein ganz wichtiges, oder? Für Männer wie Frauen.
Ja, Arbeitszeit ist natürlich das Zukunftsthema schlechthin. Und da vermisse ich schon, also so bei kirchlichen Einrichtungen, kirchlichen Verbänden, einfach die Kreativität, Modelle zum entwickeln, die beide mitnehmen. Also zum Beispiel das Modell von der Frau Almendinger mit der 30-Stunden-Woche. Und da ist eigentlich meine Erwartung, dass die Kirche als Einrichtung, als Organisation Lösungen ausprobiert. Da hätte sie einfach mehr, ja, vielleicht auch mehr öffentlichkeitswirksam, wenn sie an der Stelle sich mehr mutiger zeigen würde und einfach kreativer und einfach mal in die, ja, nach vorne prescht und sagt, es geht.
Ja, Frau Evangelische Kirche hat da jetzt auf EKD-Ebene
ein Was ist EKD jetzt?
Einfach? Evangelische Kirche in Deutschland, also okay. Natürlich auf Bundesebene.
Bundesebene.
Ein Zertifikat für Familienfreundlichkeit entwickelt und will jetzt im Jahr 2018 damit in die Erprobungsphase in einigen Einrichtungen gehen. Wie das möglich ist, eben auch hier Familienfreundlichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren, das ist bisher in der Kirche noch nicht so direkt
ausprobiert. Aber gibt es Forderungen zum Beispiel? Ich glaube, die katholischen Frauen haben ja die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich beschlossen. Gibt es sowas Vergleichbares von der evangelischen Frauen auch?
Ja, im Rahmen des Landesfrauenrates haben wir das in unserem Fachausschuss eben auch gefordert, dass eben da gerade in dieser Zeit der Rush-Hour des Lebens, wie man so schön sagt, dass da eben die Stundenzahl verringert wird auf 30, 32 Stunden.
Also lebensphasenorientierte Arbeitszeit.
Ja.
Bei euch in der katholischen Kirche, Christine Nussert?
Dazu will ich jetzt nicht okay. sagen. Ich bin immer etwas hellhörig, wenn ich den Begriff Familienfreundlichkeit höre, weil ich immer den Eindruck habe, damit sprechen wir im Grunde genommen unseren Traditionalisten wirklich aus dem Herzen. Und wir müssten wirklich nochmal andere Begrifflichkeiten finden. Was heißt denn heute Familienfreundlichkeit? Angesichts der Tatsache, dass wir so viele Alleinerziehende haben, dass wir so viele Patchwork-Familien haben, da ist für mich schon die Frage, diese Familienfreundlichkeit wirklich mal auf den Kern hin genauer anzusehen und dann zu sagen, okay, das wollen wir und das unterstützen wir. Und mit Familienfreundlichkeit ist oft wirklich dieses ganz traditionelle Familienbild verbunden. Und das passt meiner Meinung nach nicht mehr in diese Zeit und auch nicht mehr in die Kirche dieser Zeit.
Susanne Schönwälder.
Vor allem gehört ja da auch dazu eben nicht nur die Kinderpflege, sondern was ist auch mit alleinstehenden Menschen, die möglicherweise ihre Eltern pflegen müssen. Also auch diese Zeit muss ja genauso in den Blick genommen werden. Und ganz wichtig finde ich, wir dürfen nicht einfach nur flexibilisieren und dann einfach verlangen, dass die Leute rund um die Uhr dann irgendwie dann doch beschäftigt sind und ansprechbar, sondern wir müssen ganz klar den freien Sonntag im Blick haben. Wir müssen ganz klar auch Zeiten zugestehen, wo die Leute ihr Handy abschalten und eben da wirklich eben auch eine Auszeit haben, in der sie regenerieren können.
Das traditionelle Familien oder diese Familienfreundlichkeit, wie immer so schön gesagt wird, das beinhaltet ja auch, dass Frau Teilzeit arbeitet und ein bisschen dazu und den Rest noch weiter managt. Das führt doch schnurstracks in die Altersarmut von Frauen.
Ja, deswegen wollen wir das auch nicht so in der Weise, dass also Familienfreundlichkeit Teilzeitarbeit für Frauen bedeutet, sondern es muss wirklich eine paritätische, gerechte Aufteilung der Familienarbeit und der Berufsarbeit zwischen beiden Partnern geben. Sonst funktioniert das nicht. Und dann können wir auch mit den Alleinerziehenden eben doch Möglichkeiten finden, dass auch diese Alleinerziehenden Zeit haben, sowohl für ihre Kinder als auch für einen Beruf, der aus wirklich ihr Lebensunterhalt ermöglicht und auch Regenerationsphasen für sie selber beinhaltet.
Was für Forderungen müssten wir entwickeln oder haben Sie als Frauen in der Kirche entwickelt, um Altersarmut von Frauen zu verhindern?
Also es geht mir jetzt erstmal gar nicht direkt um die Kirche, sondern ich finde einen ganz, ganz entscheidenden Punkt tatsächlich diese Frage Parität in den Parlamenten. Die Gesellschaft besteht aus weit über 50, also nicht weit über 50, aber mehr als 51% Frauen. In den Parlamenten, in den Landesparlamenten werden da gerade mal 25-30%, im Bundesparlament auch nicht viel mehr, Frauen repräsentiert und rückläufig. Ja. Im Ländervergleich global gesehen sind wir weit hinter Namibia, Südafrika, Mexiko, Argentinien, Finnland, Schweden sowieso. Also da sind wir wirklich, also wir sind eins der reichsten und fortgeschrittlichsten Länder. Und da sind wir wirklich. Also Entwicklungsland ist gar kein Ausdruck dafür.
Aber erledigen sich denn, ich mache mal so ein bisschen Zukunft, die Sachen von selbst, wenn wir mit 50% Frauen in den Parlamenten vertreten sind? Was ist denn unser Anliegen, was da durchgesetzt werden muss? Oder also ihr Anliegen?
Die Frauenthemen kommen dadurch natürlich viel eher aufs Parkett, weil eben einfach auch die Stimmberechtigung anders ist. Und es ist ja schon, dieses Thema hat ja oft mit Angst zu tun. Man möchte immer seine Pfründe wahren und sein Leben möglichst wenig Veränderungen ausgesetzt sehen. Und wenn man eben alles so entscheiden kann, dass alles schön so bleibt, wie es ist, dann ändert sich natürlich auch nichts. Wenn aber eben mehr Frauen repräsentieren, und zwar die Alltagsrealität repräsentieren, dann würden auch diese Themen meines Erachtens mit deutlicher aufs Parkett kommen.
Das würde ich auch so sehen. Auch wir haben uns diesem Bündnis Parité angeschlossen, um eben in den Parlamenten die Gleichstellung von Frauen und Männern herbeizuführen. Und das wäre für mich aber auch ein großer Wunsch, dass wir also wirklich die Männer mit ins Boot holen können, dass die diese Forderungen mit unterstützen und uns nicht dann sozusagen alleine damit lassen. Denn ohne die Männer kommen wir auch nicht weiter. Mhm. Wir brauchen sie, aber wir müssen selber immer wieder dafür kämpfen, ohne unseren Kampf und unseren Einsatz, auch als Frauenverbände in den Kirchen oder politisch, wird es nichts werden.
Also mehr Frauen in die Parlamente. Aber die Frauen, die am wenigsten Lobby haben, sind nämlich die, die denen es nicht so gut geht, die nicht so einen hohen Bildungsstand haben vielleicht. Wie können wir die unterstützen auch durch die Parlamentsarbeit, weil eigentlich gibt es gar keine Arbeiterinnen mehr im Parlament. Also es gibt, glaube ich, nur noch einen einzigen Arbeiter im Parlament. Mhm. Christine Nussert, Frau und Beruf macht es ja.
Ja, ich wollte nur sagen, da ist die KAB in ihrer Geschichte wirklich ein Beispiel, wie Arbeiterinnen etwas bewegt haben in der Vergangenheit. Heute sieht es leider etwas anders aus. Aber zu mir, als Geschäftsführerin der Frauenberuf GmbH, habe ich sehr viel mit Frauen zu tun, die aus dem Alt-II-Bezug kommen bzw. in prekären Situationen leben. Und prekäre Situation heißt heute in Berufen zum Arbeiten, die alle Menschen brauchen. Der Beruf der Erzieherin, und momentan kriege ich es in einem Projekt sehr stark mit, der Frauen, die Haushaltstätigkeiten ausüben, und hier muss etwas sich verändern. Und da ist die Kirche gefragt. Und wir müssen hier auch als Kirche, als kirchliche Einrichtungen, stärker nochmal in Richtung von Bündnissen denken. Ich erlebe immer noch, dass es bei vielen Leuten eine eher abwehrende Gestik ist, wenn man sagt, mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. Und solche Themen werden wir ohne die Gewerkschaften nicht lösen können. Es muss für Kirchen und kirchliche Einrichtungen selbstverständlich sein, diese Themen gemeinsam mit den Gruppierungen anzugehen, die auch für diese Themen stehen. Und da gehört für mich zum Beispiel ganz wesentlich Verdi dazu.
Ja, das sehe ich auch so. Die ich ja sonst hier die Verdi-Frauensendung mache, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber Bündnisse schmieden für uns Frauen, das haben wir ja gelernt in den letzten Jahren. So ganz alleine schaffen wir es nicht, oder?
Nicht einen Satz, vielleicht wären es auch zwei. Was mir so ganz wichtig ist, weil ich heute Vormittag wieder in einer Fortbildung war, wo es um Digitalisierung ging. Und es wird alles so ganz wunderbar dargestellt. Und es wird immer davon gesprochen, das ist jetzt die technische Entwicklung, die endlich den Frauen den Vorteil bringt. Und es ist jetzt schon abzusehen, dass die Frauen, die beruflich schlecht positioniert sind, und das sind die Frauen in der Pflege, das sind die Frauen in der Betreuung und in diesen ganzen Bereichen, wo es direkt um den Menschen geht, dass die Verliererinnen sein werden. Und da erwarte ich mir eigentlich, dass wir alle gemeinsam uns überlegen, wie wir jetzt sehr frühzeitig noch, obwohl dieser Prozess ja schon begonnen hat, uns gemeinsam überlegen, wie wir hier wirklich also Pflöcke setzen können, dass das nicht passiert.
Ist das auch ein wichtiges Thema? Sie haben es vorhin angesprochen, Frau Gehlert, von der evangelischen Kirche, von den evangelischen Frauen. Oder sind Sie da noch in der Findung, Forderungsfindung?
Es ist schon ein wichtiges Thema. Und wir arbeiten da natürlich dann mit der Diakonie und dem Diakonischen Werk zusammen, die sich jetzt gerade für 2018 auf Kinderarmut sozusagen projiziert haben, um das auch in den Wahlkampf mit einzubringen. Welche Forderungen können wir da an die zukünftige Landesregierung, Parteien im Landtag stellen, um Altersarmut, Kinderarmut zu vermeiden? Also da sind Bündnispartner. Natürlich suchen wir auch die Bündnispartner in den anderen Verbänden, im Landesfrauenrat oder auf Bundesebene dann eben auch im Deutschen Frauenrat, um da eben unsere Forderungen klar und deutlich an die Politik zu bringen. Und aber das spiegelt sich ja dann auch wieder in die Kirchen, in der Landessynode oder in der EKD-Synode.
Jetzt haben Sie es kurz angesprochen, ich habe vorhin ja auch mal darauf hingewiesen, aber die Altersarmut von Frauen, da wo sich jetzt auf Bundesebene ein breites Bündnis, auf Landesebene und wir wollen es ja in München demnächst auch machen, gebildet hat, was ist zu tun, um A, Altersarmut von Frauen perspektivisch zu verhindern und was ist zu tun, um die jetzt schon Armen irgendwie aus ihrer Situation, dass sie Sozialhilfe beantragen müssen, rauszuholen. Vielleicht Frau Schönwälder, wir hatten dazu ja auch schon mal eine Sendung.
Ja, ja. Also wir haben ja mit den anderen katholischen oder mit einigen anderen katholischen Verbänden auch unser Rentenmodell, das Cappuccino-Modell. Und das zielt ja ganz klar darauf ab, dass es eine Sockelrente gibt, die eben tatsächlich auch an diese Mindeststandards gekoppelt ist. Das heißt, die hat jeder schon mal
Grundsicherung.
Eine Grundsicherung einfach, von der schon mal die wichtigsten Sachen gedeckelt werden. Dazu kommt dann das, was man auch heute als Erwerbsrente sozusagen hat. Also das heißt, auch das, was man sich erarbeitet, geht nicht einfach verloren. Und darüber hinaus ist natürlich auch wichtig, dass die Arbeitgeber in die Verpflichtung mitgenommen werden, auch beruflich einfach eine Rente mit einzubezahlen. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Daran gekoppelt sind auch viele andere Seiten, noch mehr Erziehungszeiten anerkennen zu lassen, ein Ehegattensplitting auch im Rentenbereich einfach einzusetzen. All diese Punkte, die eben einfach dazu führen, dass Frauen nicht davon abhängig sind, was mit ihren Männern ist.
Da will ich mal kurz nachhaken. Also ist das Ehegattensplitting überhaupt nicht in Frage gestellt?
Doch, okay. eben, genau okay. Das
bei beiden Kirchen.
Also das war jetzt genau falschrum interpretiert. Ja. Also das soll praktisch ab dem ersten Euro soll es eben dieses Splitting geben, dass eben sozusagen nicht einfach der Mann 70% hat und die Frau 30%, sondern beide 50-50. Also so war es gemeint.
Und ganz kurz noch, dass wir das Thema abschließen, aber die Stellung zu Minijobs? Ja, auch die Frauenberuf GmbH.
Ja.
Eine Minute höchstens.
Ja. Das war immer schon ein Thema, wo sich kirchlich engagierte Frauen auch in der KAB sehr stark dagegen gewehrt haben, solche Minijobs einzuführen. Und es ist nach wie vor so, dass diese Beschäftigung eigentlich nicht tragbar ist. Es gibt vielleicht einzelne Gruppen, wo man es akzeptieren könnte, aber im Großen und Ganzen ist es eine indirekte Subvention der Unternehmen und es darf eigentlich so nicht bleiben.
Also so gut wie keine Ausnahmen.
Nein.
Wollen wir. Besteuerung von der ersten Mark der Arbeit. Okay, jetzt ist schon wirklich ganz schnell vorbei gegangen die Zeit. Ihr Wunsch, ganz kurz, was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr? Weil wir sind ja jetzt schon bald am Ende vom Jahr. Frau Gehlert von der Evangelischen Kirche.
Ja, ich wünsche mir, dass wir wirklich die Frauen so weit befähigen und also ihnen auch die Mittel an die Hand geben, dass sie wirklich sich trauen, Leitungsämter anzustreben und eben das auch wirklich gut vereinbaren können mit Familienleben und eventuell Pflege und allem, was dazu gehört.
Christine Nussart.
Ich wünsche mir, dass ganz viele kirchliche Einrichtungen, Pfarreien und Verbände und so weiter im Raum München Praktikumsplätze für Frauen zur Verfügung stellen, die aus der Arbeitslosigkeit kommen. die alle sehr engagiert sind, motiviert sind und dass daraus dann irgendwann auch Arbeitsplätze werden. Ha.
Susanne Schönwälder.
Ich wünsche mir, dass das Gegeneinander aufhört und zwar auf allen verschiedenen Ebenen, Mann, Frau, alt, jung, wie auch immer. Und dass jeder Mensch, eben egal ob alt oder jung, ob fit oder nicht fit und so weiter, in seinen Platz in der Gesellschaft mit seinen Besonderheiten und Fähigkeiten findet und einen Platz findet, der ihm in Würde gerecht wird.
Ja, und Gisela, meine Mitdiskutantin, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir zwei Sachen, vorrangig eine Arbeitszeitverkürzung, 30-Stunden-Woche für alle, damit wir endlich einen Schritt vorwärts kommen bei der Arbeitslosigkeit, bei der Bekämpfung und aber auch was das Verhältnis Männer-Frauen angeht. Und ich wünsche mir Frieden.